Willkommen zur Juni-Folge von Geschichte ist Gegenwart, dem History and Politics Podcast der Körber-Stiftung. Mein Name ist Felix Hug, ich bin Teil der Redaktion und leite bei der Körber-Stiftung das Programm eCommemoration, das sich mit dem Wandel von Erinnerungskultur im digitalen Zeitalter beschäftigt. Wer heute durch deutsche Städte geht, begegnet nicht nur denkmalgeschützten Gebäuden, sondern auch historischen Fassaden, rekonstruierten Stadtschlössern oder wiedererrichteten Kirchen. Diese Bauten zeichnen nicht nur ein Bild von unserer Vergangenheit, sie erzählen vor allem auch davon, wie wir in der Gegenwart auf Geschichte blicken. Dabei ist umstritten und emotional aufgeladen, welche Vergangenheit sichtbar bleiben soll, welche rekonstruiert wird und welche eben auch verschwindet. Über Fassadenpolitik, Geschichtsbilder als Kulissen in unserem Stadtbild spreche ich heute mit dem Architekturtheoretiker Philipp Oswald. Er war Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau, unterrichtet heute als Professor an der Uni Kassel und beschäftigt sich in seinen Arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit der politischen Bedeutung von Architektur und mit Konflikten um Erinnerung im öffentlichen Raum. Wir sprechen über das Berliner Humboldt-Forum, die Potsdamer Garnisonskirche und die Frage, warum historische Rekonstruktionen heute weit mehr sind als bloße Stadtgestaltung. Was sagt es über unsere Gegenwart aus, wenn verloren gegangene Bauwerke wiedererrichtet werden? Warum werden immer häufiger monarchische und vormoderne Fassaden rekonstruiert, während andere Zeiten kaum Beachtung finden? Und weshalb eignen sich rechte und autoritäre Bewegungen weltweit historische Architektur so gezielt an? Eine Folge über Erinnerungskultur in Stein, über die Macht von Bildern im Stadtraum und darüber, warum Architektur niemals unpolitisch ist. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Oswald, herzlich willkommen in unserem Geschichte ist Gegenwart Podcast, der History and Politics Podcast der Körber-Stiftung. Schön, Sie als Experte heute bei uns zu haben.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gerne, Herr Oswald. Herr Oswald, unsere heutige Folge trägt den Untertitel Geschichtsbilder als Kulisse. Werfen wir deshalb eingangs einen Blick in die jüngere Bau- und Stadtplanungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Welche Beispiele fallen Ihnen direkt ein, bei denen sich aus Ihrer Sicht in architektonische Entscheidungen gewissermaßen auch knallharte Geschichtspolitik eingeschrieben hat?
Nun, das ist natürlich ein großes Tableau, was man da aufmachen kann. Und ich würde vielleicht ein bisschen überraschend anfangen und würde sagen, ja, die Nachkriegsmoderne hat eine sehr starke ikonische Rolle. Ich spreche jetzt mal von der westdeutschen Perspektive. Die ostdeutsche ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn ich mehr an die westdeutsche Perspektive, muss man ja mal erinnern, dass es auch dem Baugeschehen natürlich auch so eine politische Stimmung zum Grunde lag. Wir schauen nicht zurück, wir gucken nach vorne. Also dieser problematische Kompromiss der Adenauerzeit, also sehr stark ja auch mit Verdrängung gearbeitet worden ist und nachdem sozusagen so in den ersten Jahren schon auch noch die Speerschen Planungen und irgendwie so eine komische, verdruckste, moderne Bieder mit NS-Elementen erstmal so realisiert worden ist, hat man ja dann sehr euphorisch sozusagen die Nachkriegsmoderne gefeiert. Und das war natürlich etwas, was eine starke politische Ikonografie war, sozusagen als Symbol der Behauptung, wir sind ein modernes, progressives, freiheitliches Deutschland, wir sind liberal, wir sind zukunftszugewandt und wir haben diese ganze NS-Ideologie hinter uns gelassen. Das ist ja das, was das kommuniziert und am berühmtesten sicherlich Olympia 72 in München und auch der Kanzleramt-Bungalow, aber auch die Beiträge zum Beispiel auf den Expos in Brüssel und Montreal und so weiter, haben das auch alles immer zum Ausdruck gebracht. Das heißt, es waren ganz klare Signale in die Weltgemeinschaft, so verstehen wir uns. Und das war natürlich ein Reflex auf die NS-Geschichte. Wenn wir Italien, so als Gegenbild, italienischer Faschismus hatte sich ja im Gegensatz zum Deutschen auf die Moderne bezogen. In Italien haben sie genau den umgekehrten Reflex, dass nach 45 bei den gerade den Antifaschisten und Linken und Kommunisten einen Rückbezug auf die historische Stadt gab. Das ist sehr interessant, dieser Unterschied. Diese Nachkriegsmoderne hat diese politische Ikonografie immer so ein bisschen verschleiert, weil man immer gesagt hat, es ist wirtschaftlich, es ist funktional und hat über das Ikonische gar nicht gesprochen. Das ist so ein Aspekt, der daran interessant ist. Das andere, was auch interessant ist daran, es sind leider nicht selten Nazi-Architekten, die das gemacht haben. Ich will mal ein Beispiel nennen.
Kontinuitäten,
ja. Also bei Sepp Ruf ist schon auch, muss man sich mal angucken, was er in der Nazi-Zeit gebaut haben. Da war ja schon sehr systemkonform. Aber nehmen wir auch zum Beispiel den Bau des Bundesverfassungsgerichts, der gerühmt wird sozusagen als eine Ikone des demokratischen Bauens. Der Architekt Baumgarten war von 39 bis 45 der Leiter der Hochbauabteilung von Holzmann. Und die war nun ja von allem, von der Reichskanzlei bis zu den KZs zuständig. Also das ist noch nie aufgearbeitet worden, aber das war nun auch, oder ich kann aus Kassel, wo ich ja unterrichte, berichten, dass der Hochbauamtsleiter von Kassel war sogar Abteilungsleiter im Reichssicherheitshauptamt gewesen, der dann in der Nachkriegszeit die ikonischen moderne Bauten in Kassel produziert hat. So, das ist also, glaube ich, ein Komplex, den man, wenn man über Geschichtspolitik im Bauen spricht, sehr gut diskutieren kann. Und dann haben wir natürlich so ab den 80er Jahren eine Tendenz, sagen eine neue Welle. Rekonstruktion hat es nach dem Krieg immer gegeben, vielleicht nicht so groß in der Zahl, aber sie haben immer eine Rolle gespielt. Haben wir, würde ich schon sagen, das ist auch allgemein Verständnis, so gibt es so eine Rekonstruktionswelle.
Mhm. Ab den 80ern.
Ab den 80er Jahren. Das hat, glaube ich, auch mit so zeitlichen Abständen zu tun. Das hat auch damit, es geht einher und es war vielleicht notwendig als Voraussetzung dafür. Das ist ja auch die Zeit, wo jüdische Leben wieder wertgeschätzt worden ist, jüdische Museen, man auch Gedenkstätten für den Holocaust, hat ja lange gedauert. Also es musste eigentlich sozusagen die Täter- und Mitläufergeneration musste die Schalthebel der Macht verlassen haben, damit das möglich war. Also dieser zeitliche Abstand von 40 Jahren war offenkundig nötig, damit sich die deutsche Gesellschaft nun endlich mal dessen besinnt. Und in den 80er Jahren gab es ja noch nichts. Ich komme aus Frankfurt oder habe dann in Berlin studiert. Also es ist alles dann ab den späten 80er, Anfang der 90er Jahre entstanden. Alles, was wir jetzt an Shoah-Gedenken und jüdischen Kultur haben, kommt aus dieser Zeit erst. Und das ist gleichzeitig, also es gibt diese Art von Geschichtsrückbesinnung und es gibt dann aber auch diese Rückbesinnung der Rekonstruktionsbauten. Und das ist natürlich auch eine, hat eine starke politische Ikonografie. Sicherlich, dass der Elefant im Raum ist das Humboldt-Forum, aber es gibt eine ganze Menge drumherum.
Ja, weil Sie das Humboldt-Forum jetzt schon am Ende Ihrer Antwort angesprochen haben. 2020 wurde auf der Kuppel des Humboldt-Forums ein Kreuz angebracht, als Teil der Rekonstruktion eben der historischen Fassade des von der DDR gesprengten Berliner Stadtschlosses. Die Entscheidung, wenn ich mich noch mal daran zurückerinnern darf, die Entscheidung löst da auch wirklich, finde ich, in Deutschland wirklich eine sehr breite Diskussion aus. Nämlich die Frage, ob die Wiederherstellung des Kreuzes eben ein legitimer Umgang mit Geschichte ist oder eben auch ein religiöses und politisches Symbol, das mit Blick auf unser gesellschaftliches Miteinander, in dem die Trennung von Staat und Kirche ja heutzutage einen festen Platz hat, in gewisser Weise auch ein Affront gegenüber der Idee einer säkularen Demokratie darstellt. Wir haben gerade schon gesprochen, oder Sie hatten das ja schon stark gemacht, Bauen ist immer auch politisch, es ist immer ikonografisch, es ist immer symbolpolitisch auch. Wie verorten Sie diese Konfliktlage? Was, wenn Sie diese Diskussion mal einordnen können, Kreuz, ja oder nein, woran hat sich die Gesellschaft gestoßen und was sagt das denn eigentlich aus über unseren heutigen Gegenstand, wenn wir über Geschichtsbilder oder über Kulissenbauten und deren Bedeutung für Geschichtsbilder auch sprechen?
Also ich finde den Fall sehr interessant und da merkt man ja, und das wurde ja dann doch schon auch öffentlich diskutiert auf seine politische Bedeutung. An sich wird bei den Rekonstruktionen wird ja immer so getan, also gerade bei den Protagonisten, die das einfordern, dass es keine politische Bedeutung hat. Also man versucht das eigentlich zu entpolitisieren und das Vorgehen, wie man dann rekonstruiert, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie den Sachzwang der Verkehrsplaner der 50er Jahre, die autogerechten Städte geplant haben und sagen, so muss es sein, das erfordert der Autoverkehr. Und das müssen wir hier gar nicht diskutieren, das ist eine Sache von Experten. So behandeln wir ja heute eigentlich Rekonstruktion als eine Sache, das ist, hier haben wir das, die Fotografie und das wird jetzt hier nachreproduziert, da gibt es ja keinen Gesprächsraum, alles andere wäre Geschichtsverfälschung. Das ist ja sozusagen das Narrativ. Jetzt muss man einmal mal sagen, naja, also liebe Leute, ich meine, Fotografie ist ein neues Medium. Also wir können darüber diskutieren, ist jetzt Architektur geboren aus der Fotografie eine gute Idee? Es ist aber was sehr Modernes. Es ist gar nicht so traditionell. Und wenn wir gucken, Rekonstruktionen historisch waren immer Aneignungen des Erbes aus der Gegenwart. Wenn ein Schinkel rekonstruiert hat und man hatte damals gar nicht die präzisen Quellen, die man heute hat, nämlich die Fotografien gar nicht und auch in der Regel auch gar nicht so genaue Zeichnungen. Aber es war auch gar nicht das Selbstverständnis, weil klar war, eine Rekonstruktion ist auch ein Akt der Gegenwart. Wir können das Verlorene nicht wieder herholen, wir können das praktisch erinnern und das ist legitim. Ich denke also, natürlich ist es völlig legitim, Bauten zu rekonstruieren, wenn man das will. Aber die Frage ist es, wie es? Und da ist halt der Punkt, dass natürlich Bauwerke, gerade Monumente, symbolische Bauten transportieren natürlich Messages, die haben sozusagen Bedeutung, die kommunizieren Werte. Und es ist natürlich komplett bizarr, wenn man das macht, ohne eine Wertediskussion zu führen und sagen, ist das, was das ist, also jetzt das ein oder andere Element, repräsentiert das unsere heutigen Werte? Stehen wir dazu oder würden wir das anders machen? Und diese Diskussionen werden ausgespart. Das ist sehr seltsam. Im Grunde auch beim Humboldt-Forum ausgespart. Und dann fliegt einem das in die Ohren, weil dann die Öffentlichkeit sagt, hört mal zu, also das ist nicht eine Symbolik, mit der wir ein Problem haben. Also das war ja der Punkt. Also sagen, ist es jetzt sinnvoll, dieses Museum für globale Kulturen, außereuropäische Kulturen, auch ein komischer Begriff, das mit einem Kreuz zu krönen und mit dem Spruch, also jetzt sollen alle Menschen irgendwie vor Christus in die, das finde ich, ist notwendig zu diskutieren. Das fand ich super, dass es da an dem Punkt auch mal zur Sprache kam. Zernisieren. Also ich glaube, den Einwand habe ich geteilt, den finde ich total berechtigt. Es ist halt einfach skurril, dass man diese Diskussion nicht früher geführt hat und auch sonst bezogen auf die Ikonografie des, also sie haben ja zum Beispiel auch diese Skulpturen auf den, die Balustradenfiguren, die stehen ja auch immer für bestimmte Narrative oder gucken wir die Portale an, da sagen, wie dann die preußischen Könige und das Königstum gefeiert wird, das Eosander-Portal als ein Nachbau eines römischen Triumphbogens, was sozusagen so eine imperiale Geste hat, also diese Traum nach dem Imperium. Wollen wir das so? Wie stehen wir dazu heute? Und das, finde ich, ist notwendig zu diskutieren. Das fand ich super, dass es da an dem Punkt auch mal zur Sprache kam.
Warum haben wir einen 8-Stunden-Arbeitstag und bekommen auch dann Gehalt, wenn wir uns krank melden? Im Podcast Geschichte wird gemacht, der Hans-Böckler-Stiftung, schaut sich Host Maria Popov an, wie die gewerkschaftlichen Kämpfe der Vergangenheit unsere Art zu leben und zu arbeiten bis heute prägen. Von blutigen Aufständen am 1. Mai über den Umgang mit den sogenannten GastarbeiterInnen bis Mitbestimmung im Betrieb ist vieles dabei. Hört doch mal rein. Den Podcast findet ihr überall dort, wo ihr Podcasts hört und über den Link in den Shownotes.
Vielleicht nochmal mit Blick auf das Humboldt-Forum. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, also das Humboldt-Forum steht ja exemplarisch für einen gewissen Trend, kann man sagen. Den Wiederaufbau historischer Fassaden und für die gesellschaftlichen Debatten, die mit der Rekonstruktion von historischen Fassaden eben am Ende auch einhergeht. Warum ist aus Ihrer Sicht, Herr Oswald, gerade am Beispiel von, warum diskutieren wir oder warum streiten wir so doll am Beispiel von Baukultur darüber, wie wir eigentlich mit Geschichte umgehen? Also in anderen Worten nochmal gesagt, welche Bedeutung kommt aus Ihrer Sicht denn eigentlich der gebauten Umwelt zu, wenn wir darüber streiten, welchen Platz denn die Vergangenheit am Ende in unserer Gesellschaft hat?
Ja, ich glaube, natürlich sind Architektur und gerade solche Monumentalbauten in den Zentren unserer Städte sind ja etwas, was schon zum einen sehr präsent ist, sehr im Raum sehr präsent ist, auch medial sehr präsent ist, also was ja dann auch durchaus mit in den medialen Bildern auch reproduziert wird. Also jetzt nicht nur im physischen Stadtraum wirksam ist, sondern auch im medialen Diskurs. Und es sind natürlich Kämpfe um Deutungshoheit. Welches Geschichtsbild setzt sich durch? Also das ist ja, also sagen Sie, insofern sind es schon auch, wenn man so will, Stellvertreterkonflikte, also sagen, wo sich eine allgemeinere gesellschaftliche Debatte konkretisiert, weshalb, also die eine größere Bedeutung hat als über das einzelne Objekt hinaus. Also sagen, welche Geschichtsverständnis kann sich jetzt an diesem Ort durchsetzen? Und das ist ja, das muss ja entschieden werden. Sie können ja nicht, also wenn Sie jetzt irgendwie einen theoretischen Diskurs haben oder einen publizistischen, dann können Sie verschiedene Bücher haben. Der eine sagt dies und der andere sagt dies und so. Wenn Sie im Stadtraum agieren, muss ja am Ende entschieden werden, das wird gebaut und alles andere wird nicht gebaut. Da besteht ja sozusagen eine Notwendigkeit, eine Antwort zu geben, eine eindeutige Antwort, weil Sie, jetzt kann man diskutieren, eindeutig, aber ich glaube, das ist so, warum das dann auch so ein großes Gewicht hat.
Ich fühle mich da drin in Ihrer Antwort auf jeden Fall total wiedererkannt als Historiker, weil sozusagen für mich als Historiker natürlich Denkmäler und der Denkmalschutz, der dann Orte, die von der Vergangenheit zeugen, eben ein total wichtiger Bezugspunkt sind, weil sie eben so starke Sichtmarken auch von Geschichte und von der Vergangenheit sind, die uns irgendwie so tagtäglich in unserem Alltag umgeben. Und in dieser ganzen Frage, in der Auseinanderdividierung von Denkmalschutz auf der einen Seite und Fassadenrekonstruktion, spielt ja auch immer wieder dieser Begriff von Echtheit eine Rolle, die dann auch Denkmalschutz irgendwie als irgendwie Erhalt eines Originals unterscheidet von den Fassadenbauten, wie wir sie jetzt zum Beispiel bei der Wiederherstellung eben der Fassade des Stadtschlosses hier am Humboldt-Forum immer wieder diskutieren. Spielt das eigentlich für Sie eine Rolle? Also diese Frage von Echtheit, vom Original, wenn Sie da auch irgendwie in Ihrer Bewertung drauf abheben, wenn Sie Denkmalschutz unterscheiden von der Fassadenpolitik, über die wir heute hier im Podcast schwerpunktmäßig sprechen?
Ja, ist schon richtig, dass dieses Authentizität ein Riesenthema in der Debatte ist, auch so ein Fetisch ist. Und es gibt ja vor allem zwei Authentizitätsbegriffe, die da ins Feld geführt werden. Es gibt sozusagen diesen klassischen Authentizitätsbegriff der Denkmalpflege, der sozusagen so eher archäologisch vielleicht fundiert ist, wo wir sagen, okay, es geht um die originale Bausubstanz. Und die wird, ja, vielleicht fetischisiert. Ich glaube, da ist natürlich so eine bestimmte Berechtigung drin, weil die historisch überkommenen Substanzen einem einfach auch sehr, also sozusagen, die können auch im Konflikt stehen mit den Vorstellungsbildern, die wir haben und ganz andere Sachen erzählen. Und die kann man auch sehr gut entfalten und kann dann plötzlich ganz andere Geschichten erzählen, wenn man diesen Spuren nachgeht. Also die haben ja sagen so einen Eigensinn. Das ist ja immer, Geschichtsschreibung ist ja etwas, was wir heute machen und so ein Bild von gestern machen, was wir ja gar nicht mehr erreichbar können. Ja. Sagen es ist ein heutiges Konstrukt. Und diese materialen Objekte können uns halt ganz andere Geschichten erzählen. Und wir lesen sie auch immer neu. Also sagen, es gibt natürlich eine bestimmte Form, jetzt historische Spuren zu lesen. Und in 50 Jahren würden wir wieder andere Sachen entdecken, weil wir andere Fragen stellen, andere die Dinge anders anschauen. So, das ist so der eine Begriff der Authentizität, vor dem ich einen Respekt habe, der aber auch immer so ein bisschen ins Feld geführt worden ist. Wir wollen jetzt eigentlich nicht rekonstruieren. Das war immer so. Und daran stoßen sich die anderen, die sagen, ja, die so ein identitätspolitisches Verständnis eigentlich entwickeln und sagen, ja, also wir wollen dieses Bild der Stadt, wie es war, wieder haben. Und da ist die Authentizität dieses Stadtbild, das wird ja sagen, dann auch sehr essentialistisch verstanden, als das ist unser Ursprung, das ist unsere Heimat. Also das, da gibt es eine sehr starke identitätspolitische Aufladung. Und da geht es, und das ist halt etwas, was wir erst so richtig seit meines Erachtens in den 1980er Jahren haben, diese Fetischisierung des originalgetreuen Rekonstruierens. Ende der Debatte, darüber wird nicht diskutiert. Wir haben hier das Foto und so soll es aussehen. Und das ist natürlich eine sehr, als hättest du ja vorhin schon gesagt, mit dieser Geburt der Architektur aus der Fotografie ist es natürlich auch, da liegt auch so eine komische Sehnsucht drin, eine Architektur ohne Architekten. Also der ist natürlich so ein bisschen so eine Architektenbashing ist ja auch dabei. Mhm. Und das ist aber für mich so völlig verrückt, weil er sozusagen die ganzen Wertediskussionen ausspendet und eigentlich zu so einem, das Ganze soll idealerweise, um halt diese Diskurse nicht zu führen, zu einem wissenschaftlichen Projekt, wo man Fotografen, Kunsthistoriker und Fotogrammetriker zusammenspannt, die dann praktisch eigentlich am besten eigentlich mit einer KI und 3D-Fräse dann die Dinge reproduzieren. Also eigentlich ein komplett in meinem Sinne kulturloser Vorgang. Aber das ist ja eigentlich dieses Idealbild, dieses Originalgetreuen sozusagen. Und das ist, glaube ich, und ich bin ja als Architekt ausgebildet und habe dann im Kontext der Debatte um die Dessauer Meisterhäuser dann diesen so einen dritten Authentizität-Begriff eingeführt, nämlich sozusagen die Authentizität des entwerferischen Vorgangs. Mhm. Weil sie haben ja auch, das Komische ist, also jetzt, wenn wir diesen zweiten Authentizitätsbegriff dieser originalgetreuen Rekonstruktion nehmen, dann kommt es ja in einen unglaublichen Konflikt zwischen der äußeren Erscheinung und der inneren Organisation dieser Gebäude und Gestaltung und auch der Materialisierung. Ja, also wir können ja, also wir jetzt einfach, können sich erinnern, also die sagen, dieses Absurde, hat man ja gesehen beim Humboldt-Forum, als es ein Rohbau war, dann war das ein Betonkasten, der aussah wie ein Shoppingcenter.
Sieht man von innen ja auch immer noch sozusagen in weiten Fällen.
Und es ist ja nur sozusagen, das ist ja eigentlich wie so eine, an diesen Betonklatz mit Wärmedämpf.
Kulturschock finde ich immer so ein bisschen. Man steht vor dieser Fassade.
Ja. Und dann wird eigentlich sagen, es ist so eine geplottete Fassade, die da aus Stahlen, die dann da drin vorgehängt wird. So, da ist ja auch, das hat ja auch mit, was heißt hier authentisch? Und diese Widersprüche, diese Inkonsistenz der Architektur, da denke ich, geht es mir, also sagen, es gibt so eine Frage für einen Architekten, irgendwie so eine Integrität des architektonischen Objektes, was in einem gewissen Sinne auch irgendwie vielleicht eine mit sich selbst authentisch sein muss, also was irgendwie eine stimmige Gestaltung sein muss. Und dann kommen sie halt weg, sowohl von dieser Fetischisierung dieses Originalmaterials, für die ich ein großes Respekt habe, aber die viele Fragen halt nicht beantwortet und die nicht instrumentalisiert werden sollte. Und eben halt dieser Fetischisierung der originalgetreuen Abbildung.
Ja, da nehme ich jetzt auch schon wieder sehr viel mit, was ich auf jeden Fall auch in Bezug setzen kann zu meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe damals angefangen, Geschichte zu studieren, um viel über die Vergangenheit zu lernen. Und die größte Enttäuschung war, glaube ich, dann im Studium, dass man eigentlich mehr über die Gegenwart lernt mit Blick auf die Frage, warum gucken wir denn überhaupt in die Vergangenheit? Und was sind die Gründe sozusagen, uns an bestimmte Epochen dran zu hängen, die gerade wieder versuchen, in die Gegenwart zurückzuholen? Aber auf der anderen Seite gab es natürlich auch immer wieder große Diskussionen im Geschichtsstudium um die Frage der historischen historischen Wahrheit. Und wenn wir uns nochmal vielleicht dem Humboldt-Forum auch zuwenden als Paradebeispiel hier, also würden Sie sagen oder beziehungsweise auch so weit gehen, zu sagen, dass bestimmte Fassadenbauten auch sowas wie historische Wahrheit auch verletzen? Denn am Ende ist ja die vollzogene Zerstörung des Stadtschlosses ja ebenfalls Teil unserer Geschichte gewesen, die jetzt eigentlich nicht mehr sichtbar ist vor Ort. Sie hat stattgefunden. Ende September 1949 lag das Schloss in Schutt und Asche. Liegt der Rekonstruktion von Fassaden am Ende auch der Idee, eine gewisse Idee zugrunde, dass sich Geschichte, deren Verlauf man eben aus der Gegenwart heraus als falsch nun versteht, eben diesen falschen Verlauf eben durch städtebauliche Eingriffe am Ende auch ein Stück weit rückgängig zu machen?
Ja, also ich wäre da so ein bisschen vorsichtig. Also dieses Begriff der Geschichtsverfälschung wird ja von den Verfechtern einer originalgetreuen Rekonstruktion in Anschlag gebracht, den ich für absurd halte. Ich würde ihn mir aber auch selber nicht eigen zu machen, um dieses Vorgehen zu kritisieren. Ich glaube, mit dem Wahrheitsbegriff kommt man hier nicht allzu weit. Weil jeder Neubau hat nichts mit Wahrheit zu tun, sondern es ist halt, auch das Humboldt-Forum ist ein heutiger Bau und er ist Ausdruck unserer Epoche. Also auch gerade, wenn er jetzt so unbeliebt ist bei vielen, auch das ist ja sagen ein Unbehagen mit der Gegenwart, was sich da zum Ausdruck bringt, weil es ist halt ein heutiges Selbstverständnis, was sich da zum Ausdruck bringt. Und da kann man schlecht reden von wahr und nicht wahr, richtig oder falsch. Es gibt bei mir ein sehr großes Unbehagen mit diesem Geschichtsverständnis, was da zum Ausdruck kommt. Es gibt nochmal ein Unbehagen mit der Qualität der Architektur, aber das können wir jetzt mal vielleicht parken. Ja, also sagen, es gibt schon auch eine Gestaltkritik, die ich daran hätte. Aber mir geht's, also das Dominante ist sicherlich diese Frage des Geschichtsverständnisses, was da ausgefochten wird. Und da gibt es ein ganz klares Unbehagen, aber das würde ich jetzt nicht unter dem Begriff der Wahrheit firmieren lassen wollen. Also natürlich würde ich Ihnen da sofort zustimmen. Ich wäre immer bei einer Rekonstruktion dafür, die Widersprüchlichkeit der Geschichte, und die ist immer, also die Vergangenheit ist widersprüchlich, die ist nie konsistent, die ist nie homogen, dass wir gut daran täten, diese auch anschaulich zu machen und die konflikthaften Kräfte, die die Vergangenheit gestaltet haben, auch irgendwie spürbar zu machen. Deswegen, also finde ich, das extrem, und das ist ja so ein bisschen, also in einem aufklärerischen, emanzipatorischen Sinne, eben halt auch dem Betrachter die Möglichkeit geben, in diesen widerstreitenden Kräften sein eigenes Geschichtsbild zu machen und ihn nicht irgendwie so eigentlich propagandistisch mit einer Geschichtsdeutung zu überwältigen. So. Und da würde ich sagen, ja, das ist irgendwie auch vielleicht ein starkes Wort. Ich würde sagen, die haben so einen propagandistischen Charakter, weil sie sehr spezifisches und in meinen Augen problematisches Geschichtsbild propagieren, was ich nicht teile, weswegen ich ein sehr großes Unbehagen habe mit diesen Bauten, den ich aber trotzdem jetzt nicht wahr oder falsch.
Überaus interessant. Das bringt mich direkt zu einer Frage, die ich eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt stellen wollte. Also gerade diese Frage der Zeitschichten und der Überlagerung vor Zeitschichten eben, die ja aus meiner Sicht eben sehr, sehr spannend sind, wenn sie eben in ihrer Überlagerung dann eben auch im Baulichen selbst sichtbar werden. Also wenn wir uns in der Frage nochmal der, vor allen Dingen auch der Kulturpolitik der AfD vielleicht noch mal ein Stückchen zuwenden können. Also die AfD instrumentalisiert historische Fassaden oftmals auch als kulturelles Ordnungssignal, also als Bild einer wiederherzustellenden nationalen Kontinuität in einem Land, das, wenn ich mal so ein bisschen nochmal mit Blick auf meine eigene Expertise da reinschaue, also gerade im Feld der Erinnerungskultur, instrumentalisieren diese Fassaden sozusagen in einem Land, das eigentlich erinnerungskulturell gesprochen seine Lehren aus der Vergangenheit doch eigentlich eher immer stärker aus seinen Brüchen, aus der eigenen Gewaltgeschichte oder aus der sich daraus eben auch ergebenden Überlagerung von Zeitschichten gezogen hat. Und das finde ich da in dem Fall ja schon relativ interessant. Also es geht eher um die Wiederherstellung von so einer Kontinuität, anstatt die kulminierenden Zeitschichten dann eben auch an so einem Bauwerk auch sichtbar werden zu lassen, oder?
Das ja, also absolut. Das glaube ich, das kann Ihre, was Sie erzählen, kann jeder nachvollziehen. Ich nehme die AfD ja auch eigentlich als etwas, eine politische Kraft wahr, die eigentlich so eine Art Gegenwartsverweigerung macht oder also sagen in der extremen Weise und mit so einem Versprechen einer idealisierten Vergangenheit. Das hat jetzt nicht nur mit Architektur zu tun, auch so generell. Also irgendwie wünschen sich offenbar so eine Art Bundesrepublik der 80er Jahre zurück in manchen Dingen.
Preußisches Disneyland vielleicht an einigen Stellen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde, sagen, das ist erstaunlicherweise, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren, hat mich das auch mehr und mehr jetzt auch beschäftigt, das ist gar kein deutsches Spezifikum. Das bedeutet bei uns natürlich nochmal vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte etwas anderes. Ich habe mich gerade hier im Café um die Ecke mit einem Ungarn getroffen und ich war letztes Jahr auf Exkursion mit meinen Studenten, und was das Orbán-Regime in den letzten 15 Jahren gemacht hat in Ungarn, vor allem in Budapest, war eigentlich genauso eine Geschichtspolitik, nämlich den Abriss der Nachkriegsbauten auf der Burg in Buda und die historische Rekonstruktion der Bauten um 1900. Oder ich habe zurzeit in Kassel einen Promotionskandidaten aus Thailand, der mir selbiges aus Thailand berichtet, wobei das ist so ein bisschen auch mit einer Touristifizierung und auch so neoliberalen Wirtschaftsmodell, also Nationalismus und Touristik und Wirtschaftsinteressen sich zu verbinden in so einer Konstruktion einer Thainess, wie das dort heißt. Also das ist bei Weitem kein deutsches Spezifikum, sondern wir können in dem Rechtspopulismus, rechtsautoritären Kräften global sehen, wie die Architektur zum Instrument wird, um identitätspolitisch zu agieren und auch diese Renationalisierung sozusagen in die Gesellschaft zu tragen.
Jetzt haben wir schon über bestimmte politische Kräfte nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus gesprochen. Ich fand das ja ganz interessant, also wenn wir nochmal rekapitulieren, den Bundestagsbeschluss zum Bau des Humboldt-Forums, der ganz klar sozusagen auch entschieden hat, ja, also das Humboldt-Forum kommt, wir bauen sozusagen das Haus, aber die Rekonstruktion der Fassade muss sozusagen anderweitig mitfinanziert werden, und wir schauen uns dann auch nochmal die Liste der SpenderInnen an, wenn es um die Fassadenrekonstruktion des Stadtschlosses, des Berliner Stadtschlosses geht, kann man ja schon durchaus erkennen, dass das Projekt eben in die Kritik geriet, als dann auch bekannt wurde, dass unter den Spendern sehr interessante Personen sich wiedergefunden haben, wie der Unternehmer Erhard Bödecker zum Beispiel, der, ja, das kann man so deutlich, glaube ich, auch sagen, durch rechtsextreme und antisemitische Äußerungen an unterschiedlichen Kontexten immer wieder aufgefallen ist. Die Folge war dann, dass einzelne Spendernamen auch aus dem Gebäude sozusagen entfernt wurden. Die wurden dort verewigt zuerst und sind dann eben nachträglich wieder entfernt worden. Sie würden schon dennoch auch mitgehen zu sagen, es gibt bestimmte politische Kräfte mit einem gewissen Wertekonservativismus, die auch bestimmte Epochen zugeneigt sind und versuchen, die stärker auch wieder städtebaulich in den Fokus zu rücken.
Also jetzt kann man jetzt an vielen ganz anknüpfen, an dem, was Sie gesagt haben. Ich glaube, eine Schwierigkeit, also sagen, ich hatte kein Bedürfnis, dass dieses Schloss wieder aufgebaut wird. Aber man kann es einräumen erstmal, dass es bei Leuten eine Sehnsucht nach da gab, ist erstmal legitim, das kann man diskutieren. Interessant ist ja, dass sagen, sich das Projekt auch über die Jahre zunehmend radikalisiert hat. Und am Anfang, der Vorschlag der Expertenkommission war ja durchaus, prüft doch, ob es nicht auch eine Verbindung geben kann zwischen Teilen des Palast der Republik und der Schlossrekonstruktion. Dass wir genau an dem Punkt, wo wir vorhin waren, diese widersprüchlichen Ebenen von Geschichte zusammenzubringen, das hätte eigentlich, wäre eine spannende Frage gewesen. Das war am Anfang erstmal denkbar in der Expertenkommission. Der Bundestag hat dann 2003 durch seinen Abrissbeschluss, und das war der zweite Beschluss, war nicht der erste, das Projekt hat sich zunehmend radikalisiert, hat genau das nicht mehr gewollt und hat ja dann durch den vorgezogenen Abriss den Architekten die Möglichkeit gegeben, bei dem Wettbewerb darüber nachzudenken. Also in dem Zeitpunkt, wo der Stadtwettbewerb 2008 durchgeführt worden war, dass das Gebäude schon abgerissen ist. Also gab es gar keine Notwendigkeit. Man hätte es ja stehen lassen können und sagen, liebe Architekten, macht doch Vorschläge und dann diskutieren wir, was uns hier am meisten überzeugt. Das wäre ja eigentlich ein sinnvoller Vorgang gewesen. Nein, es gab Kräfte in der Politik, die das verhindert haben, weil sie den Abriss durchgesetzt haben, bevor die Architekten, die sagen, die Gestaltungsaufgabe gegeben waren. Das ist schon interessant, diese Radikalisierung. Und da muss man sagen, und das ist dann irgendwie erstaunlich, ich meine, das ist ja immer mit großen Mehrheiten vom Bundestag beschlossen worden, es ist erstaunlich, wie unsensibel der Bundestag mit diesen geschichtspolitischen Fragen umgegangen ist. Das ist sehr verblüffend. Und da muss man sagen, Nikolaus Bernau, ein Architekturkritiker, der ist mal gut auf den Punkt gesagt, dass das anschlussfähig ist für rechtsradikale Kreise, das darf doch keinen wundern. Also ja, also sozusagen ein Symbolbau der deutschen preußischen Monarchie, dass das auch irgendwie rechtsradikale Herzen erwärmen kann, ist nicht so erstaunlich. Das heißt nicht, dass man das nicht machen kann, aber es heißt doch, dass wir vielleicht überlegen müssten, wie man da auch diese Art der Instrumentalisierung und der Aneignung unterbinden kann. Was man genau natürlich mit solchen Brüchen Einbeziehung des Palast Republik in das Gebäude hätte erreichen können oder auch eben halt in dem Verzicht auf gewisse Symboliken wie das christliche Kreuz auf dem Ding oder mit irgendwelchen Elementen, die das sozusagen stärker in der Gegenwart verortet hätten. Das wäre ja möglich gewesen. Und genau das hat man nicht gemacht. Und deswegen ist es dann halt auch für so eine Person wie Bödecker oder Dieter Stein von der Jungen Freiheit oder wir können Klaus Wollschlag und wir also sagen andere Rechtsextreme, die man da nennen kann. Und deswegen war es ja aneignungsfähig und deswegen konnte sich jemand wie Bödecker, der sozusagen gesagt hat, die Kaiserzeit war eigentlich die Blütezeit Deutschlands und da gab es keine freie Presse, da gab es keine Gewerkschaften zum Glück, da konnte man wirklich durchregieren und es war doch super, da ging es uns gut und auch die Juden hatten einen Sonderstatus, weil man braucht eine homogene Gesellschaft. Also dieser ganze absurde Quatsch, den der da von sich verbreitet hat, mit viel Erfolg, der wäre nicht anschlussfähig gewesen, wenn man eben halt diese Widersprüchlichkeit dieser Geschichte des Ortes auch in diese Architektur eingeschrieben hat. Dadurch, dass man das aber sozusagen als originalgetreue Rekonstruktion gemacht hat, war das anschlussfähig. Und da muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass dieser Radikalisierungsprozess, den dieses Projekt durchgemacht hat, unter maßgeblichem Einfluss des Fördervereins entstanden ist, der sich ja nicht nur nicht abgegrenzt hat, sondern der sehr klar sich bekannt hat, lieben alle unsere Spender, ja, auch die Rechtsradikalen, auch die Antisemitischen, kein Problem. Und zu dessen Gründungsvorstand ja sogar ein Ex-NPD-Sympathisant und Politiker der Republikaner gehörte. Ja, also das war der Stellvertreter von Wilhelm von Bodin, als diese Schlossfassade realisiert worden ist, ja. Dass das keinem aufgefallen ist, dass das kein Thema ist, da muss man sagen, Leute, wie blöd seid ihr eigentlich?
Ja. Lass uns jetzt für einen Moment nochmal kurz bei dieser Frage der Anschlussfähigkeit bleiben. Aneignung, die Frage oder die Sorge vor dieser Aneignung und um die kursierenden Vorwürfe gegenüber der Rekonstruktion von Fassaden und dem Prozess des Wiederaufbaus noch einmal zuzuspitzen. In der Diskussion rund um den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonskirche fiel an einigen Stellen das Wort sogar dann auch von Geschichtsrevisionismus, denn der Ort ist alles andere als ja geschichtsneutral, muss man an der Stelle sagen. 1933 wurde hier die Machtübergabe von Weimar an das NS-Regime inszeniert. Der Turm, der seit 2024 jetzt auch wieder hergestellt ist, kann durchaus auch als Symbol rechtsnationaler Identitätspolitik fungieren. Und da interessiert mich nochmal die Frage der Anschlussfähigkeit. Es wurde deswegen auch sehr stark die Sorge geäußert im öffentlichen Diskurs, dass die wiederaufgebaute Garnisonskirche dann auch zu einem Pilgerort rechtspopulistisch bis rechtsradikaler eingestellter BürgerInnen dann werden könnte. Teilen Sie diese Sorge? Ist das eingetreten? Kann das noch passieren?
Also bislang ist es nicht in der substanziellen Form eingetreten. Ich denke, es kann jederzeit passieren. Es ist schon so, im politischen Diskurs ist die AfD auch immer sehr dabei gewesen, aber nicht nur die AfD. Ich meine, das Projekt geht ja eigentlich auf einen rechtsradikalen Bundeswehroffizier zurück. Das macht das ja schon so völlig, also absurd. Ich also hätte früher nicht mir vorstellen können, dass sowas möglich ist. Und ich kann es nur an einem Beispiel festmachen, was in rechtsradikalen Kreisen das für so eine ikonografische Bedeutung hat. Der Veteranenverband der Waffen-SS hatte in seiner Zeitschrift, ich glaube der Kamerad oder so hieß es, zur Wiedervereinigung die Ausgabe von Oktober 1990 wortlos die Garnisonskirche auf dem Cover. Das bedarfte gar keine Erklärung. Das war sozusagen deren so. Und sie können sagen CDs in rechtsradikalen Online-Kaufhäusern können Sie das kaufen mit dem Glockenspiel und mit dem Abbild der Garnisonskirche. Also das geht schon relativ weit. Da ist, muss man sagen, da, also in seiner Symbolbedeutung ist das Berliner Schloss dagegen wirklich harmlos fast. Das ist schon ein extremes Projekt und man muss auch sagen, auch historisch, das begrenzt sich ja nun überhaupt nicht auf den Tag von Potsdam. Also wenn man einfach da in die Kaiserzeit zurückgeht, also vor allem dann eben halt in der Zeit des Deutschen Reichs von 1871 bis 1918 war das ein Ort des völkischen Nationalismus, der barbarisch war. Also wirklich, was dort an Ideologie auch für die Kolonialkriege gepredigt worden ist, das ist hart. Und das ist sozusagen, wir haben das nicht so, ist nicht in den Köpfen drin, weil sich die evangelische Kirche sehr verändert hat, aber der Nationalprotestantismus, der sozusagen das Kaiserreich, die Monarchie, also religiös legitimiert wurde, das war dieser Ort dafür. Das war ja eine Kirche, die direkt dann auch dem ersten preußischen König und dann dem Kaiser unterstand, die Wilhelm II. Auch gerne benutzt hat. Also das ist schon erheblich so. Und da ist natürlich noch umso unverständlicher, dass das auch originalgetreu passiert. Und das ist auch interessant. Auch da hat eine Radikalisierung stattgefunden, also ähnlich wie beim Schloss. Weil zu Beginn hat man sich auch innerhalb der Kirche auch die Mehrheiten gesichert, indem man gesagt hat, ja, ja, das braucht einen Bruch. Es braucht Kontinuität und Bruch. Also braucht dieses beides. Und es gab Vorschläge, wie dieser Bruch inszeniert werden könnte. Die waren zwar schon auch so eher so ein bisschen placebomäßig, also so sehr zurückgenommen, aber immerhin gab es diesen Anspruch. Und dann hat man auch wiederum auf Druck der rechtsradikalen Spender, die gesagt haben, dafür geben wir unser Geld nicht, hat man dann darauf verzichtet. Und auch als die ihr Geld dann gar nicht da hingegeben haben, kam auf die Idee, das nochmal neu nachzudenken. Also das ist schon extrem. Aber das Schloss, muss man auch sagen, jetzt sind so die beiden Projekte, ich meine, es gibt ja viel mehr Rekonstruktionen. Es sind diese beiden Symbolbauten.
Frankfurter Römer.
Es sind die beiden Bauten, die in, also Sie können jetzt, also wenn die, gehen Sie in die Bibliothek des Konservativismus, das ist ja am Bahnhof Zoo hier in Berlin,
ja,
und ziehen die einschlägigen Zeitschriften, da sehen Sie, dass das, die beiden Bauten tauchen immer auf.
Was ich total spannend fand, Herr Oswald, ist, Sie hatten ja an der einen Stelle gerade schon so ein bisschen auch Sympathie beziehungsweise nachvollziehen können, eine gewisse Sehnsucht auch nach Vergangenheit in der Baukultur. Das fand ich gerade nochmal ganz interessant. Sie sind zwar Architekt, also Sie sind Architekturhistoriker, Architekturtheoretiker in erster Linie, kein Historiker, sind dennoch auch als Kenner der Bundesrepublik sehr bekannt. Was für eine Sehnsucht drückt sich eigentlich für Sie in so einem nostalgischen Baukultur heute aus? Also welche Bedürfnisse bedient die Flucht in die Vergangenheit in unserer gebauten Umwelt? Und was hat diese Flucht in das in den 1990er Jahren, wenn ich mich zurück erinnere, erinnerungskulturell auch so stark kritisierte Preußentum, also sozusagen viele Historikerinnen und Historiker, die in den 1990er Jahren diesen Preußen-Kitsch, dieses Glanz und Gloria Preußen so stark in die Kritik genommen haben. Was hat diese Rückkehr eigentlich und Sehnsucht zu diesem Preußentum eigentlich auch mit ja, so einer unsicheren Zukunft heute und auch vielleicht global gesehen mit so einem Wiedererstarken der Politik auch der harten Hand zu tun? Würden Sie da irgendwie Zusammenhänge erkennen sozusagen oder ist das jetzt von mir zu weit gegriffen, da in irgendeiner Art und Weise zu versuchen, einen Bezug herzustellen zwischen diesen beiden Dingen?
Ja, also was Sie jetzt angesprochen haben, ist ein bisschen komplex. Ich versuche jetzt erstmal auf einen Aspekt einzugehen. Also Sie sagen, diesen Traditionsbezug, was es damit auf sich hat. Es gibt eine Kollegin von mir, das, was ich sehr problematisch finde, Vera Hartbaum, die hat gesagt, also die hat den Begriff entwickelt des retrospektiven Bauens, also das Bauen, was sie auf die Geschichte bezieht und hat den eigentlich skandalisiert. Und ich muss sagen, das teile ich überhaupt nicht, weil ich auch, und das hatte ich ja eingangs erzählt, mit der Nachkriegsmoderne, als sozusagen auch dieses Framing, was sich sozusagen über die Jahrzehnte gebildet hat, gar nicht sozusagen reproduzieren will. Es gab hier, also um das mal dahin zu bringen, hier in Berlin, wir sitzen ja hier in Berlin am Pariser Platz und unterhalten uns. Und in Berlin gab es 1930 einen sogenannten Zehlendorfer Dächerstreit. Da gab es die Modernen, die gesagt haben, nur das flache Dach ist funktional und wirtschaftlich. Und dann gab es die Konservativen, die gesagt haben, nur das Satteldach ist deutsch. Und man muss sagen, das eine ist so Stuss wie das andere. Also ein Flachdach ist jetzt nicht funktionaler als ein Satteldach. Man kann beides machen, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und das mit dem Deutschen ist ja eh sozusagen einfach ein völkisches Konstrukt, was eigentlich nur ekelhaft ist. Nationen sind Geburten der Moderne des 19. Jahrhunderts, sind keine Gottgegebenheiten, ja, sind Konstrukte und es gab nie einen nationalen Baustil. Also vergiss es. Also sozusagen, das eine so viel Stuss wie den anderen. Und ich denke, wir sollten tunlichst darauf achten, dass wir diese idiotischen Framings nicht wiederholen, die ja heutzutage wieder sehr stark von der rechtslastigen bis rechtsradikalen extremen Seite wiederholt werden. Sie brauchen nur ins Internet zu gehen. Dann gibt es solche Plattformen wie Architectural Rebellion, wo praktisch jede moderne Architektur gedisst wird und jedes traditionelle Bauen gefeiert wird. Wir machen es nicht besser, wenn wir diese Gleichung umkehren und sagen, moderne Bauen ist super und traditionelles Bauen ist scheiße.
Aus dieser Dichotomie herauskommen sozusagen.
Ja, so. Deswegen, ich denke mal, in meiner Wahrnehmung, wir haben seit Entstehung moderner Gesellschaft mit dem Aufkommen des Kapitalismus und des Liberalismus im 19. Jahrhundert, haben wir die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Baustile. So, ja, wir können sagen, in der Geschichte, vielleicht war es auch gar nicht so konsistent, wie wir uns das vorstellen, aber hatten wir ja verschiedene Stilepochen. Und es gab irgendwie so eine gewisse Konsistenz einer Zeit, was jetzt den architektonischen Ausdruck betraf, zumindest was die Monumente. Das einfache Bauen war ja eh ein bisschen davon unbescholten. So. Und das bricht auf im 19. Jahrhundert. Und seitdem haben wir einen Pluralismus auch in den architektonischen Artikulationen. Die Moderne wollte dagegen angehen. Man hatte ein sehr Unbehagen gegen den Historismus, nicht nur, weil er sich historisch bezog, sondern auch, weil er so einen Stilpluralismus hat. Der eine hat neoromanisch gebaut, der andere neobarock, der eine neoklassizistisch. Man fand es degutant. Und das Versprechen mancher Modernisten war nach dem modernen Einheitsstil. Gropius zum Beispiel, da waren auch Theoretiker, die jetzt so nicht so bekannt sind. Und das ist eine ideologisch sehr problematische Verengung, weil natürlich die Epoche der Moderne nicht, also wenn wir jetzt sozusagen gucken, was ist eigentlich in der Weimarer Zeit gebaut worden, dann haben wir eine extreme Gleichzeitigkeit von ganz toll modernisiert zu neotraditionellen Dingen. Das ist legitim. Das ist eine demokratische Gesellschaft. Das ist legitim. Wir müssen wir sollten einfach eine Bereitschaft haben, diese Vielheit auszuhalten, was immer natürlich dann nochmal in der konkreten städtebaulichen Situation die Frage aufwirft, was gibt es hier für Regeln, an denen sich alle halten müssen oder so. Also ich sage jetzt nicht, dass man jetzt keine Gestaltungssatzung machen kann, aber ich glaube, wir müssen diese Vielfalt des Ausdrucks aushalten. Und ich finde es völlig legitim, sich auf Traditionen zu beziehen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Marke im Bauhaus, wo ich auch diese Ideologisierung der Moderne mit der hart ins Gericht gehe. Und ich finde es auch nötig. Also wir müssen auch das mit der Moderne auch durchaus kritisch reflektieren. Ich selber sympathisiere eher mit moderner Architektur. Da mache ich kein Hehl draus. Aber ich habe durchaus großartige Architektur, sich sehr stark auch auf Historisches bezieht. Deswegen würde ich das gar nicht so per se so bashen. Es ist dann eher wieder die Frage, wie man das tut und wo es problematisch wird, wenn es eben halt diese Art des identitätspolitischen Dreh bekommt und wenn es sozusagen als alternativlos präsentiert wird. Da ist dann Schluss. Aber deswegen wäre erstmal mein Plädoyer zu sagen, Traditionsbezüge völlig legitim, die haben wir in allen Bereichen der Gesellschaft. Wir sind ja sagen, und da muss man auch sagen, was sind vielleicht auch die Ursprungskräfte, warum sind wir momentan mit diesen Entwicklungen so konfrontiert? Und das ist ja so ein bisschen die Paradoxie. Wir leben in einer Zeit einer starken Digitalisierung, einer auch großen Globalisierung, die sehr viele Alltagsverhältnisse durcheinanderwirbelt. Und das führt zu Verunsicherung und dass die Leute irgendwie Stabilitätsanker suchen, ist erstmal nachvollziehbar und auch legitim. Die Frage ist ja, welche sind das und wie ausschließend oder alternativlos sind diese, sagen. Das ist ja, und welches Gesellschaftsverständnis sind sie, sagen. Aber erstmal die Suche nach Stabilitätsankern verständlich und ich glaube, wir sind alle mit dieser Veränderungsgeschwindigkeit ganz schön herausgefordert.
Stichwort Pluralität von Baustilen. Wenn man sich aktuelle Rekonstruktionsformen anschaut, dann beziehen sich viele davon häufig eben auch auf bestimmte historische Phasen, etwa barocke Residenzarchitektur, bürgerliche Gründerzeit oder vormoderne Stadtkerne. Deutlich seltener sichtbar werden dagegen architektonische Zeugnisse der Weimarer Republik, der Nachkriegsmoderne oder auch der DDR-Architektur. In diesem Kontext auch zu erwähnen, die Angriffe der AfD auf die als nicht erhaltenswert bezeichnete Baukultur des Bauhauses. Ist die Vorstellung aus Ihrer Sicht, die Vorstellung einer gewissen entwurzelten Moderne auch irgendwie wieder zurück in unserem gesellschaftlichen Diskurs dadurch?
Also dieses moderne Bashing ist schon sehr verstörend und das ist, bezieht sich ja gar nicht auf AfD alleine. Also ich habe ja schon eben diese Plattform Architektische Rebellion, die für... Gibt es auch mehr andere Plattformen im Internet, die man oder auch Diskurse, die man kennt. Was durchaus in Punkten auch eine Anschlussfähigkeit an die gesellschaftliche Mitte. Und das ist natürlich absurd, weil die Moderne ist ja selber inzwischen Tradition geworden. Ist auch ganz lustig, im Wahlprogramm der AfD 2017 aus Thüringen wurde noch das Bauhaus auch als deutsches Kulturerbe verstanden. Also da ist es mit der Konsistenz nicht so weit her. Jetzt wird Herr Tilschneider in Sachsen-Anhalt einen anderen Zug an den Tag gelegt, der vielleicht jetzt doch mehrheitsfähig ist in der AfD. Aber klar, also sozusagen dieses Bashen der Moderne als irgendwie etwas Undeutsches, als etwas Traditionsverweigerndes, das ist politisch schon sehr arg. Da wird ein Kulturkampf geführt, wo man ganz klar dagegen halten muss. Ja.
Was ich auf jeden Fall jetzt schon aus unserem Gespräch mit dem Herrn Ossert ist, dass schon immer rekonstruiert wurde. Und da würde ich gerne nochmal jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs auch nochmal einen gewissen Blick drauf werfen. Denn ich habe mich selbst auch schon mal mit Rekonstruktion in der DDR beschäftigt. Die DDR hat nämlich zur Vorbereitung der 750-Jahr-Feierlichkeiten Berlins bereits 1979 mit der Anbringung historischer Fassaden an Plattenbauten begonnen. Vor allen Dingen bekannt natürlich das Nikolaiviertel, unweit vom Alexanderplatz liegend, beim Berliner Dom und beim Ephraim-Palais kann man auch von Rekonstruktionsbauten sprechen. Und weil Sie eben ja auch in unserem Gespräch schon stark gemacht haben, dass schon immer rekonstruiert wurde und das immer auch Teil von uns war, der Prozess, historische Bauten, die nicht mehr existent waren, in Teilen eben auch zu rekonstruieren. Erkennen Sie in Ihrer Arbeit im Vergleich von Epochen und auch politischen Systemen sowas wie Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in den jeweiligen Motivationen zu rekonstruieren oder eben auch Fassaden dann nachzubauen?
Ja, ich glaube, sicherlich, und das ist vielleicht auch ein Problem, was ich habe und wo wir vielleicht heute, ich hoffe, irgendwie zu einem anderen Standpunkt kommen, ist dieses Rekonstruieren oft verbunden mit einer Idealisierung. Ja. Und ich habe ja schon gesagt vorher, es ist immer eine Aneignung der Vergangenheit durch die Gegenwart, die da stattfindet mit den Rekonstruktionen. Aber es ist eben halt sehr oft idealisierend. Und ich glaube, egal welchen historischen Sachverhalt wir haben, ob das jetzt irgendwie Wilhelm II. Oder das Bauhaus ist, das einfach ungebrochen zu idealisieren, wird sehr schnell problematisch. Wobei ich natürlich mit dem für mich das historische Bauhaus in vielen Dingen gut anschlussfähig ist und Wilhelm II. Nun so gut wie gar nicht. Ja, also sagen, es hat
wenn
natürlich
über
auch
die Gegenwart heraus sprechen sozusagen.
Ja, also da muss man schon unterscheiden oder auch jetzt mal ein anderes weiter zu, also Schinkel für mich schon auch sehr anschlussfähig ist. Also es hat dann schon auch mit den Werten und Sachverhalten zu tun, die der jeweilige Gegenstand sind. Aber ich glaube, jeder Akt der Idealisierung ist sehr schnell problematisch. Und diese Sehnsucht nach Idealisierung von historischen Sachverhalten, die teile ich so nicht. Also ich habe eigentlich, habe zu diesen Dingen eine kritische Distanz einzunehmen und sie auch in ihren Widersprüchlichkeiten zu verstehen und mich dazu in Bezug zu setzen. Das ist aber vielleicht in so einem massenmedialen Diskurs, der sehr stark auf Vereinfachung setzt und sozusagen Komplexitätsreduktion ist es vielleicht manchmal schwer durchzuhalten. Aber insofern würde ich schon sagen, so eine Grundtendenz in der Idealisierung sehen und dann sehen wir aber, gibt es schon auch Beispiele, auch sehr, als auch gemeinhin erfolgreiche Beispiele, die das anders gemacht haben. Und da gibt es sozusagen für mich jetzt, also gibt es noch viel mehr Beispiele, aber man kann sagen, die Neupinakothek in München von Döllgast, der ja, den Kriegsschaden in diesem bedeutenden Glänzebau erkenntlich gelassen hat, indem er diese Fehlstellen mit unverputzten Ziegeln ersetzt hat. Und das ist ja eine sehr gültige Interpretation, wo alle sagen, ja, das spiegelt deutsche Geschichte wider und da ist keiner angekommen und hat gesagt, was hat der Döllgast dem Klenze angetan, ja? Oder wenn wir jetzt Rudolf Schwarz und die Paulskirche in Frankfurt, da gibt es dann schon mehr Kritik an der Architektur. Also das war ja, man wollte, der Bundespräsident und Frau Grütters wollten das ja irgendwie eigentlich komplett überformen und wieder in den, in Anführungsstrichen, historischen Zustand bringen. Und Rudolf Schwarz, der das ja nicht alleine gemacht hat, das mit Kollegen zusammen gemacht hat, dem ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein Bedürfnis, also sozusagen zum einen hatte er eine Faszination für die Ästhetik der Ruine, die sozusagen so eine archaische Urform für ihn darstellte. Also das hat ihn auch irgendwie als Architekt angefixt, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und dann war es aber auch ein ganz klares geschichtspolitisches Bewusstsein, dass ihm um so eine Doppelfigur ging einerseits und nicht nur ihm, sondern auch der Bauherrschaft. Darum ging sozusagen einerseits positiv, affirmativ sich an 1848 und den freiheitlichen Aufbruch der Revolution zu erinnern, als identifikatorischen Moment für die Gründung der Bundesrepublik. Einerseits, oder überhaupt das Neuen Deutschland, als man mit dem Projekt begann, war es doch Deutschland nicht geteilt und es kamen auch Spenden aus der Sowjetzone. Es war ein gemeinsames Projekt, interessant. Und aber auch den Zivilisationsbruch des NS-Regimes sagen, in Erinnerung zu halten an diesem Ort, in dem praktisch diese Zerstörungsgeschichte spürbar bleibt durch diese Archaik, dieser Ruinenästhetik so. Und da muss man sagen, das sind für mich jetzt Rekonstruktionen, da würden wir ja noch andere finden. Aber das würde ich sagen, aus dieser spezifischen Situation der deutschen Nachkriegszeit, wo Architekten und ihre Bauherren, ohne Bauherren geht's nicht. Ja. Genau. Und das muss jetzt gar nicht sagen, das sind halt auch eben halt durchaus auch Sachen gewesen mit extremem Respekt vor dem historischen Bauten und gar nicht diese zu konterkarieren, aber so eine andere Geschichtsebene. Und so einen Weg, den haben wir auch versucht in Dessau bei der Rekonstruktion der Meisterhäuser, die in vielen dann am Ende viel näher waren am historischen Original als das, was zwischenzeitlich in der Planung war, die aber eben halt nicht diese Fiktion, es hat nie eine Zerstörung gegeben, reproduziert haben, sondern die eben halt diese Sichtbarkeit, dass es ein Gegenwartsbau ist und dass diese Zerstörung zwischenzeitlich auch an diesem Ort wichtige Ebenen der Geschichte erzählt, weil wer hat in diesen Häusern in der NS-Zeit gewohnt? Das waren die Testpiloten der Junkerswerke, die diese Flugzeuge gebaut haben, die den deutschen Luftkrieg über Rotterdam, England, Guernica und Polen sagen, bevor die Deutschen bombardiert wurden, dann haben sie ja erstmal selber den Luftkrieg in die Städte getragen, ihrer Feindesländer bei ihrem Angriffskrieg. Also das ist ja etwas, was man irgendwie gerne mal so in den deutschen Geschichtsbewusstsein so verdrängt, ja. Dass eigentlich dann einem, da sagen natürlich in größerer Zahl die Bomben auf den Kopf fielen, die man vorher da in der Welt verteilt hatte, so. Also auch da macht es einfach Sinn, diese unterschiedlichen Geschichtsspuren zu erinnern. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, insofern gibt es durchaus unterschiedliche Formen des Rekonstruieren. Es gibt so eine Tendenz des Idealisieren, dass ich architektonisch blöd finde, aber auch geschichtspolitisch problematisch. Und es gibt sehr interessante und dann ja auch durchaus in der Fachwelt und auch im Publikum anerkannte Formen, das reflektierte und in dieser Vielschichtigkeit lesbar zu halten, also die auch sehr als sagen erfreuliche und geschätzte Resultate hervorbringen.
Ja, in unserem Gespräch haben wir jetzt über so viele Beispiele gesprochen, so viele Perspektiven eingenommen, bei denen sich dann auch ganz klar zeigt, dass bei städtebaulichen Entscheidungen über die Frage der Rekonstruktion auch historischer Gebäude oder auch ganzer Ensemble immer auch Geschichtspolitik mehr oder minder am Werk ist. Zum Ende unseres Gesprächs kommt, Herr Oswald, möchte ich die Gelegenheit nutzen und Sie nach einem Wunsch fragen. Sie kommentieren schon so viele Jahre aktiv die Debatte rund um städtebauliche Rekonstruktion und Fassadenbauten. Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Oswald, wie könnte die Debatte, in der doch zwei Lager zu existieren scheinen, namentlich die Befürworter auf der einen Seite und die Gegner von Rekonstruktion auf der anderen Seite, wieder einen neuen produktiven Impuls aus Ihrer Sicht erhalten?
Puh, schwierig. Also ich glaube, wir haben schon so ein Problem und das weiß ich auch nicht, wie wir da rauskommen, von so einer Bildfixierung. Das hat natürlich auch wahrscheinlich mit der Dominanz medialer Bilder zu tun. Wir sprechen ja nicht, also die Bauten, die nicht nur im Stadtraum wirksam sind, sondern eben halt auch, also im Wesentlichen werden ja eigentlich medial diskutiert. Das ist halt zunehmend seit Aufkommen der Fotografie der Fall und im digitalen Zeitalter noch viel mehr. Und das führt zu einer wahnsinnigen Verflachung, weil die Qualität vor Ort ist eine, die sich jetzt nicht primär aus dem Bildhaften speist. Und ich glaube, es ist etwas, also ich glaube, wir sollten gucken, dass wir ideologisch problematische Framings, wie ich sagte, jetzt diese Polarisierung konservativ, modern, dass wir die nicht reproduzieren und dass wir auch keine Scheu haben, Begriffe, die vielleicht eher aus dem konservativen Kontext kommen, wie Heimat, durchaus auch progressiv diskutieren. Das ist möglich. Und ich denke, also sagen, Heimat ist zum Beispiel auch ein Begriff, der sehr stark ideologisiert ist, aber sagen Heimat, jetzt wenn Sie mich fragen, was ist deine Heimat, dann habe ich dann schon auch eine Antwort darauf. Aber entspricht überhaupt nicht diesen identitätspolitischen Angeboten. Da geht es um sozusagen erfahrene Alltagssituationen, um gelebtes Leben, um gelebte Sozialbeziehungen. Und ich glaube, insofern wären wir gut gehalten, also so einen Begriff dann auch soweit es möglich ist, also sozusagen dessen ideologische Aufklärung mal abzurüsten und uns den anders zuzufinden. Also insofern, glaube ich, geht es in diesen Diskursen nicht nur um die Argumente, es geht auch sehr stark um dieses Framing. Und ich glaube, wir sollten mal uns mehr Bewusstsein machen, wie problematisch manche Framings dieser Debatten sind. Und vielleicht würde ich hoffen, dass wir diese Framings ändern können.
Das war unser Geschichte ist Gegenwart-Podcast mit Philipp Oswald über Fassadenpolitik, Geschichtsbilder als Kulisse. Weitere Hinweise zu unserem Gast und weiterführende Literatur zum Thema haben wir für Sie wie immer in den Shownotes zusammengestellt. Dort finden Sie auch den Link zur Website des Programms eCommemoration. Auf der Website der Körperstiftung finden Sie alles, was für Sie allgemein rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant sein könnte. Und natürlich finden Sie dort auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den haben Sie ja sowieso schon hoffentlich abonniert. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp@körber-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.